Will Allah etwa, dass gesündigt wird? Daraufhin sagte Abu Ishaq: Kann jemand etwa unserem Herrn gegenüber gezwungenermaßen ungehorsam sein? Das heißt, kann unser Herr dazu gezwungen werden, dass wir gegenüber ihm ungehorsam sind? Daraufhin sagte Abu Jabbar: Stell dir vor, Allah gebe mir nicht die Rechtleitung und bestimmte eben für mich, dass ich verdammt sei und zugrunde gehe. Hat er mir gegenüber eine Wohltat geleistet oder etwas Übles? Weil diejenigen Ahlus Sunnah Jama'a sagen zweifellos, dass die Rechtleitung kommt von Allah. Und auch die Irreleitung kommt von Allah. Daraufhin sagte Abu Ishaq: Wenn Allah dir etwas verweigert, was dir zusteht, dann hat er wirklich etwas Schlechtes gemacht. Aber wenn er dir etwas verweigert, was ihm gehört, so gibt er oder so lässt er an seiner Barmherzigkeit teilhaben, wem er will. Und so insofern, und daraufhin, wie gesagt, sind die Leute aufgestanden und weggegangen und haben erstens gemerkt, dass dieser Glaube, Al-Qadariyya, einfach ein falscher Glaube ist und nicht korrekt ist, weil sie haben einfach falsch verstanden und falsch gedacht. Und dieser Gelehrte hier, Abu Ishaq, Al-Isfarayini, hat sehr schön dargelegt, wie man an Al-Qadar und Al-Qadar zu glauben hat. Kommen wir nun zu einem entscheidenden Punkt, und zwar: An was muss man als Muslim letztendlich glauben, damit man seinen Glauben an die göttliche Vorherbestimmung Al-Qadr vervollkommnet hat? Es gibt vier Aspekte, die zu berücksichtigen sind und an die man alle glauben muss. Erste ist das Wissen, zweitens die Niederschrift, drittens der Wille und viertens die Schöpfung. Oder die Erschaffung. Und kommen wir zum ersten Punkt, zwar das Wissen. Du musst daran glauben, lieber Bruder, liebe Schwester, dass Allah, der Erhabene, alles weiß, sei es allgemein als auch detailliert. Allah wusste, Allah weiß, was geschehen ist. Allah weiß, was geschieht. Und Allah weiß auch, was geschehen wird. Und Allah weiß auch, was geschehen wäre, wenn etwas anderes geschehen wäre. Allah subhanahu wa ta'ala weiß über alles Bescheid. Egal, ob es seine eigenen Taten betrifft oder die Taten seiner Diener. Dafür gibt es viele Beweise aus dem Koran. Unter anderem der folgende. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Nummer 6, Al-An'am 59: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Er verfügt über die Schlüssel des Verborgenen. Niemand kennt sie außer ihm. Und er weiß, was auf dem Festland und im Meer ist. Kein Blatt fällt, ohne dass er es weiß. Und es gibt kein Korn in den Finsternissen der Erde und nichts Feuchtes und nichts Trockenes, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Selbstverständlich, liebe Geschwister, kann man nichts aufschreiben, bevor man nicht etwas weiß. Allah sagt in Surat al-Hajj, Vers 70: Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal-ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was in dem Himmel und auf der Erde ist? Wahrlich, dies ist in einem Buch. Wahrlich, dies ist Allah ein leichtes. Der zweite Aspekt ist die Niederschrift. Dass Allah alles aufgeschrieben hat, noch bevor er es erschaffen hat, noch bevor es geschehen ist. Und darauf hinweisen die zwei bereits angeführten Belege deutlich hin, dass es eine Niederschrift gibt. Der dritte Aspekt ist der Wille, Al-Mashi'ah. Das heißt, wir müssen wissen, alles, was geschieht, geschieht durch Allahs Willen. Alles, was geschieht, geschieht durch Allahs Willen. Allah sagte zum Beispiel, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah sagt uns diese Ayah, Surat Yasin, Vers 82, dass wenn er etwas will, dass es geschieht, dann sagt er dazu nur sei und dann ist es. Und weiterhin sagte Allah, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Hätte dein Herr gewollt, so hätten sie es nicht getan. Surat Al-An'am 112. Und so weiter und so fort, dafür gibt es viele Beweise. Und der vierte Aspekt ist die Erschaffung. Liebe Geschwister, es gibt nichts in den Himmeln und auf der Erde, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala hat es erschaffen und gehört es und ihm, er hat es bestimmt und es gehört zuerst in den Bereich seiner Macht. Allah sagte unmissverständlich, Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Schöpfer aller Dinge. Eine Schlussfolgerung können wir machen aus dem, was wir gesagt haben. Die Taten des Menschen sind erschaffen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch selbst begeht sie. Das ist einfach die Zusammenfassung, liebe Geschwister. Des Weiteren hat uns Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna weitere Sachen mitgeteilt, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt. Es gibt diese absolute Bestimmung noch vor Erschaffung der Himmel und Erde. Und es gibt noch weitere relative göttliche Vorherbestimmungen zu anderen Zeitpunkten. Also nicht nur vor der Erschaffung von allem, sondern auch jetzt noch. Zum einen die Lebenszeit eines jeden Menschen. Sobald ein Mensch als Embryo praktisch im Bauch der Mutter 4 Monate alt geworden ist, schickt Allah subhanahu wa ta'ala einen Engel zu diesem Embryo, der eben die Seele in dieses Embryo einhaucht. Und er schreibt auf, was er an Versorgung erhalten wird. Und er schreibt auf, wie lange er leben wird, also seine Frist. Und schreibt auf, was er an Taten begehen wird und ob er zu den Glückseligen oder ob zu den Unglückseligen, ob er zu ihnen gehören wird. Dann gibt es eine jährliche göttliche Bestimmung. Und das ist in Laylat al-Qadr, in der Nacht der Bestimmung. Darin wird geschrieben, was im folgenden Jahr alles geschehen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat ad-Dukhan, in Surah 44, bei dem deutlichen Buch, wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt, Laylat al-Qadr. Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt. Und dann beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala diese gesegnete Nacht, indem er sagt, in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird, als eine Angelegenheit von uns. Und manche Gelehrte haben gesagt, es gibt auch eine tägliche Bestimmung, und zwar wie es heißt in Surat Ar-Rahman, in der Surah 55, Vers 29, ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist. Jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Jeden Tag macht er also einen reichen Arm und einen Armen reich und erschafft etwas, was es noch nicht gegeben hat und lässt etwas vergehen, was es gegeben hat und gibt einem mehr Versorgung und so weiter und so fort und schickt den Regen und erschafft die Wolken. Wir müssen also verstehen, dass der freie Wille eines Menschen nicht der göttlichen Vorherbestimmung widerspricht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wusste lediglich, was der Mensch tun wird. Und deswegen hat er das aufgeschrieben. Und der Mensch entscheidet, ob er das essen will oder das andere essen will. Und dann isst er und hat den freien Willen dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bei sich aufgeschrieben, was der Mensch entscheiden wird. Das heißt so nicht, dass er seine Willensfreiheit weggenommen hat. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielmehr alles wusste, was eben geschehen wird. Und deswegen gibt es eine Erzählung über Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda. Und zwar, als er nach Damaskus gehen wollte, sagten die Leute zu ihm, geh dort nicht hin, denn dort ist die Pest ausgebrochen. Dann hat er die Sahaba versammelt und sie um Rat gefragt. Und manche haben gesagt, ihm vorgeschlagen, kehren wir lieber zurück. Dann hatte er sich entschlossen, der Umar radiallahu anhu, entschlossen, wieder zurückzukehren. Und da kam Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Abu Ubaida Amr ibn al-Jarrah radiallahu anhu, ardah. Er sagte zum Khalifa: O Führer der Gläubigen, flüchtest du etwa vor Allahs Bestimmung? Und dann sagte Umar ibn Khattab: Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Wir flüchten von Allahs Bestimmung zu Allahs Bestimmung. Und ich glaube, es gibt keine schönere Antwort, die man geben kann als diese. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Frage: Darf man denn, wenn wir nun wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles bestimmt hat, seine eigenen Sünden damit rechtfertigen, dass Allah es ja für einen bestimmt hat? Die Antwort liegt auf der Hand, haben wir eigentlich schon gerade beantwortet. Und Allah subhanahu wa ta'ala, jetzt gucken wir uns Vers 148 nochmal an, sehen wir, dass er genau diese Sache verwirft. Im 148. Vers Surat al-An'am heißt es: Diejenigen, die ihm beigesellen, werden sagen: Wenn Allah gewollt hätte, hätten wir ihm nichts beigesellt und auch nicht unsere Väter, und wir hätten nichts verboten. Ne, weil sie haben Dinge verboten, die eigentlich halal sind. Und das ist eine Form von der Schirk. Allah sagte als Antwort darauf: Ebenso haben diejenigen vor ihnen ihre Gesandten der Lüge bezichtigt, bis sie unsere Gewalt kosteten. Ja, dieses Argument ist nichtig und bedeutet nichts anderes, als dass man die Gesandten der Lüge bezichtigt. In Bezug auf Al-Qadr gibt es auch einen eindeutigen Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: Ma minkum min ahad illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannati wa maq'aduhu min al-nar. Es gibt niemanden von euch, für den nicht bereits sein Platz im Paradies und sein Platz in der Hölle bestimmt ist. Daraufhin sagten sie: O Gesandte Allahs, أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Dann sagten sie: O Gesandte Allahs, sollen wir dann nicht einfach die Taten unterlassen und uns darauf verlassen? Dann sagte er: Handelt! Denn einem jeden ist diejenige Tat leicht gemacht worden, für die er erschaffen worden ist. Also, das heißt, man soll handeln und sich nicht auf das verlassen, denn macht auch keinen Sinn, denn du weißt ja gar nicht, wofür du, was dir bestimmt worden ist. Deswegen handle, und wenn du ein Paradiesbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Paradiesbewohner handeln. Und wenn du ein Höllenbewohner bist, dann wirst du auch nach einem Höllenbewohner handeln. Der Glaube an Al-Qadr bringt viel Nutzen mit sich. Als erstes, es gehört zum vollkommenen Tawhid, im Speziellen zum Tawhid al-Rububiyya. Des Weiteren führt es dazu, dass man ein beruhigtes Herz hat. Denn egal was einen trifft, so wusste man, dass es einen nicht verfehlen sollte. Und egal was einen verfehlt, so wusste man, dass es einen nicht treffen sollte. Und das heißt, es bringt einen dazu, nicht traurig zu werden, denn man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala das schon vorbestimmt hatte. Hiernach erwähnte der Autor des Buches At-Tawhid ein Hadith von Muslim überliefert, rahimahullah ta'ala, in dem Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ibn Umar radiallahu anhu sagte, bei dem in dessen Hand die Seele von Ibn Umar ist. Wer auch immer Gold anhäuft, gleich der Menge des Berges Uhud, und dies im Namen Allahs ausgibt, Allah würde es nicht annehmen, wenn er nicht an die göttliche Vorherbestimmung glaubt. Dann zitierte er die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Der Iman, der Glaube ist, bedeutet zu glauben an Allah, seine Engel, seine offenbarten Bücher, seine Gesandten, den Tag der Auferstehung und an Al-Qadr, das heißt die göttliche Vorherbestimmung, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Egal was Allah subhanahu wa ta'ala für dich bestimmt hat, ein Gutes oder Schlechtes, du hast daran zu glauben. Ist also ganz klar, dass jemand, der nicht an Al-Qadr glaubt, ein Kafir ist, weil er hier etwas aus dem Koran leugnet und eine Säule der Säulen der sechs Iman-Säulen leugnet. Und dementsprechend natürlich wird seine Tat nicht akzeptiert werden im Jenseits. Was bedeutet es, an die Engel zu glauben? An die Engel bedeutet zu glauben, dass es sie gibt, an die Namen zu glauben, die von ihnen uns bekannt sind, zu glauben an das, was sie tun, was uns berichtet wurde, dass sie tun, und auch an ihre Eigenschaften zu glauben. Zum Beispiel hat Jibril a.s. in seiner wirklichen Gestalt 600 Flügel, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gesehen hat, zweimal, dass er einfach riesengroß ist und den Horizont dadurch ausfüllt, dass er manchmal zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Gestalt von Dihya al-Kalbi kam, das heißt Gestalt eines Menschen, und auch in dem Mutawatir Hadith, in dem Jibril a.s. zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und hatte ganz schwarze Haare, ganz weiße Kleidung an, und man konnte an ihm keine Spur einer Reise entdecken, weil der Mann war unbekannt. Diese Person hatte niemand gesehen, wie auch. Es war ja auch eigentlich ein Engel, der in eine Gestalt eines Menschen kam. Und keiner der Sahabe kannte ihn, und gleichzeitig hatte er keine Spur einer Reise auf sich. Das war das Besondere. Und dann saß er sich zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hin und stellte ihm die berühmten Fragen. Und zum Glauben an Yawm al-Akhir, an den jüngsten Tag, den letzten Tag, gehört eben zu glauben, dass dies der letzte Tag ist, nachdem es keinen anderen Tag mehr geben wird. Das ist der Tag der Auferstehung. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, dazu gehört auch alles, was nach dem Tod geschieht. Das heißt, das, was im Grab geschieht, das, was geschieht, das heißt, dass in die Posaune gestoßen wird, dass die Menschen alle auferstehen werden aus ihren Gräbern für Allah subhanahu wa ta'ala, barfüßig und nackt, und dass man daran glaubt, was am jüngsten Tag auch geschieht, und zwar, dass dort die Waagschalen aufgestellt werden, dass die Schriftrollen herausgeholt werden, wo die ganzen Taten aufgeschrieben werden, die Brücke über Jahannam, der Becken des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus dem wir trinken dürfen inshallah ta'ala und danach nie wieder dursten werden, die Fürsprache, das Paradies und was es darin gibt, und die Hölle und was es darin gibt. All dies gehört zum Iman an al-Yawm al-Akhir. Kommen wir nun zu einer weiteren Überlieferung von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu. Ich lese auf Arabisch vor erstmal. أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال يعني عبادة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. Also عبادة ابن الصامت رضي الله عنه überliefert, dass er zu seinem Sohn sagte: Oh mein Sohn, du wirst, oder es wird überliefert, dass er zu seinem Sohn sagte: Oh mein Sohn, du wirst niemals auf den Geschmack des Iman kommen, oder du wirst niemals den Iman genießen, bis du begreifst, dass das, was dich heimgesucht hat, dass das, was dich getroffen hat, dich niemals hätte verfehlen können oder sollen, und das, was dich verfehlte, dich niemals hätte treffen können. Ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, das erste, also das nicht ganz korrekt übersetzt, auf Arabisch heißt es, nachdem, das heißt, als Allah subhanahu wa ta'ala den Stift erschaffen hatte. Ja, das heißt nicht, also, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, das heißt nicht, also, das erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift, sondern es muss heißen, das erste, was Allah praktisch gesagt hat, oder das erste, was geschehen ist, nachdem Allah den Stift erschaffen hat, oder sobald Allah subhanahu wa ta'ala den Stift erschaffen hatte, sagte er, oder gleich nachdem Allah den Stift, das Schreibrohr erschaffen hatte, sagte er, oder ordnete er es an, zu schreiben. Und dann fragte das Schreibrohr, mein Herr, was soll ich denn schreiben? Er sagte, schreib auf die Bestimmung aller Dinge bis zum Eintreffen der Stunde, das heißt bis zum Eintreffen des jüngsten Tages. O mein Sohn, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, jeder, der stirbt und dabei etwas anderes glaubt als dies, der gehört nicht zu mir. Und dieser Hadith ist unter anderem bei Abu Dawud und Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte sahih. Ein Beispiel dafür, wie man den Glauben an die göttliche Vorherbestimmung positiv ausnutzen kann, ist, angenommen, du gehst mit deinem Sohn irgendwo ins Meer schwimmen und dann ertrinkt dein Sohn, dann sollst du eben nicht sagen, wäre ich doch nicht mit ihm hierher gekommen, dann wäre er auch nicht ertrunken. Das ist falsch, sondern in diesem Moment sollst du eben sagen, dass Allah dich bestimmt hat, und was Allah will, das geschieht auch, und das beruhigt eben das Herz, weil man weiß, dass man Allah, das sollte einen treffen, ja, das sollte einen nicht verfehlen, das sollte einen treffen, dieses Unglück, und Allah wollte es. Und jetzt wissen wir, dass Allah nichts will, es sei denn aus seiner Weisheit heraus. Und deswegen beruhigt es dadurch die Herzen des Menschen. Ein sehr schöner Aspekt aus diesem Hadith von Ubadah ibn Samit radiallahu anhu ist derjenige, dass er seinem Sohn nicht nur beigebracht hat, was er zu glauben hat. Das heißt, er hat ihm nicht im Islam unterwiesen nur, sondern er hat ihm auch gesagt, warum. Und das ist ein entscheidender Punkt. Du sagst deinem Sohn, iss mit deiner rechten Hand, warum? Du sagst ihm, weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dem wir folgen, das auch so gemacht hat. Du hast an Al-Qadha und Al-Qadr zu glauben, warum? Weil der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, dass wenn jemand nicht daran glaubt, falaysa minni, der hört nicht zu mir. Warum? Weil er natürlich Kafir ist. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, spricht sich von jedem Kafir frei. Und in einer weiteren Überlieferung bei Imam Ahmad heißt es, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Hier ist eben mit al-qalama, ist al-fatha, und hier ist eben gemeint, das erste, das Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, war al-qalam, das Schreibrohr, sagte zu ihm, schreib. Und in diesem Moment war all das, was bis zum Tag der Auferstehung geschehe, niedergeschrieben. Manche Gelehrte haben gesagt, gemeint ist eben, das erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift von dem, was wir sehen können. Das heißt, der Stift, ein Schreibrohr, das Stift, das kennen wir, das kann man sehen. Und ansonsten ist das erste Geschöpf, was wir kennen, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, ist Al-Arsh, der Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. In einer weiteren Überlieferung heißt es bei Ibn Wahb, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدَرْ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالْنَّارِ. Wer also nicht an Al-Qadr glaubt, das Gute und Schlechte davon, den wird Allah mit dem Feuer verbrennen. Diese Überlieferung habe ich allerdings nirgends gefunden, wallahu a'lam. Obwohl sie inhaltlich natürlich das gleiche bedeutet wie die anderen Überlieferungen. Übrigens, mit dem Guten und Schlechten von Al-Qadr ist gemeint, gut und schlecht in Bezug auf den Menschen. Ansonsten, Allahs Bestimmung ist immer gut und Allahs Entscheidungen sind immer gut und Allahs Taten sind immer gut. Gemeint ist, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel bestimmt, dass dein Sohn stirbt, dann ist das Sterben an sich etwas Schlechtes mit Sicherheit. Allerdings ist das kein ist die Bestimmung Allahs deswegen nicht schlecht gewesen, denn was sich daraus an Gutem ergibt, hängt davon ab, unter anderem, ob du an diese göttliche Vorherbestimmung geglaubt hast oder nicht. Wenn du daran geglaubt hast und es dein Herz beruhigt, dann ist es ein Zeichen von Iman, dann war die ganze Sache gut für dich, wenn du geduldig warst, und du wirst dafür belohnt werden. Auch wenn das Sterben an sich sicherlich keine Sache ist, die man sich wünscht, denn der Tod meistens kommt plötzlich. In der folgenden Überlieferung, unter anderem in Sunan von Abi Dawud, rahimahullah ta'ala, heißt es, es berief von Ibn al-Daylami, er sagte, ich lese das Arabisch erstmal vor, Ataytu Ubayy ibn Ka'b faqultu fi nafsi shay'un min al-qadr, فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Und dann sagte der Autor von Kitab al-Tawhid, Hadith im Sahih, Nurawah al-Hakim fi Sahihihi. Und Albani, rahimahullah, sagte ebenfalls der Hadith al-Sahih. Und zwar lautet es folgendes: Ibn al-Daylami, er erzählt, ich ging zu Ubay ibn Ka'b und sagte zu ihm, ich bin mir nicht ganz sicher, in Bezug auf die Sache mit al-Qadr, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich davon wirklich überzeugt bin. Dann erzählte mir etwas, auf das Allah subhanahu wa ta'ala mir diese Zweifel wegnehme. Er sagte, wenn du so viel ausgibst, wie der Berg, so viel Gold ausgibst in der Menge des Berges von Uhud, so würde Allah subhanahu wa ta'ala dies von dir nicht akzeptieren, nicht annehmen, diese Tat, bis du an Al-Qadr glaubst. Und bis du weißt, dass dich nichts trifft, was dich hätte verfehlen sollen, und dass dich nichts verfehlt, was dich hätte treffen sollen, oder umgekehrt. Und wenn du stirbst in einem Zustand anderen als diesen, das heißt, wenn du stirbst und nicht an die Sache glaubst, dann würdest du zu den Höllenbewohnern gehören. Ibn al-Daylami sagte, daraufhin ging ich zu Abdullah ibn Mas'ud und zu Hudhayfa ibn al-Yaman und zu Zayd ibn Thabit, drei edle Sahaba. Und alle haben mir dasselbe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt. Übrigens, der Beweis dafür, dass das Erste, was Allah erschaffen hat, eben nicht der Stift ist, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih al-Bukhari, Kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' thumma kharaqa as-samawati wal-ardha wa kataba fi dhikri maqadira kulli shay'. Es gab zu Beginn, gab es Allah und nichts anderes gab es vor ihm. Und sein Thron war auf dem Wasser. Hiernach hat Allah die Himmel und die Erde erschaffen und schrieb auf in dieser wohlbewahrten Tafel alle Dinge, alle Bestimmungen auf, alles was geschehen sollte. Und aus dem vorausgegangenen Hadith, Ibn al-Daylami, lernen wir, liebe Geschwister, wenn man ein Problem hat, geht man immer zu den entsprechenden Experten. Was gibt es Besseres, als dass dieser Mann zu edlen Sahaba radiallahu anhum gegangen ist und sie um Rat fragte. Und deswegen, wenn man etwas nicht weiß in der Religion, fragt man die Gelehrten, damit man nicht in die Irre geht. Diese Person hat anerkannt, dass er eine Schwäche im Herzen hat und hatte Angst, dass es ihn in die Hölle bringt, und ging deswegen zu einem Sahabi, der ihm davor mit Allahs Erlaubnis rettet. Und sie alle in ihren Antworten haben sich gestützt auf eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann kann man niemals irregeleitet sein. Und eine Sache bin ich euch noch schuldig, liebe Geschwister, weil ich öfter das Wort Al-Qada verwendet habe. Ich habe öfter gesagt Al-Qada und Al-Qadr. Das sind zwei Begriffe, die nach einer Ansicht einfach das gleiche bedeuten, weil es keine klare Beweise gibt aus dem Koran und der Sunna, die einen Unterschied zwischen diesen beiden Worten machen. Al-Qada und Al-Qadr, beides bedeutet in Bezug auf unser Thema hier dasselbe. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.